ARD.
Herzlich willkommen. Jochen Marmet ist mein Name und heute legen wir uns alle mal gemeinsam auf die Couch, also ganz Deutschland, und hören zum einen denen zu, die da neben uns liegen und erzählen, und zum anderen denken wir mal über das nach, was dann der Psychologe Stefan Grünewald dazu meint. Der hat nämlich sein neuestes Buch genau so erstellt. Es basiert auf ganz vielen Gesprächen und Interviews mit Menschen in Deutschland und Tenor ist dabei, sehr viele sind durch die Krisen unserer Zeit enorm unter Stress. Für viele Anlass, sich in ihr privates Schneckenhaus zurückzuziehen. Dabei scheint das Vertrauen in die Gesellschaft zu sinken, privat aber bleiben die Menschen eher optimistisch. Wie kann das sein? Stefan Grünewald, Diplompsychologe und Gründer des Rheingold-Instituts in Köln, sagt, die Zeitenwende macht uns zu Krisenakrobaten. Also zu Menschen, die einen Drahtseilakt hinlegen, voller Risiken, aber auch mit großen Chancen für jeden Einzelnen und auch die Gemeinschaft. Und nachdem ich sein Buch gelesen habe, sind mir jetzt einige Zusammenhänge in unserer Gesellschaft klarer geworden und deshalb gehen wir jetzt gleich ins Gespräch mit unserem Autor. Herzlich willkommen, Stefan Grünewald in Köln zugeschaltet. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Marmet.
Herr Grünewald, um mit einem meiner Aha-Effekte nach der Lektüre Ihres Buches zu beginnen, auch ich habe mich als Junge vor dem Lagerfeuer des Thomas Gottschalk gesetzt und mit ganz Deutschland connected, wie man heute sagen würde. Wetten, dass auch viele unserer Hörerinnen und Hörer das so noch nicht gesehen haben.
Ja, ich beginne mein Buch ja sozusagen mit einer Zeit, wo noch ein großes Verbundenheitsgefühl in Deutschland da war. Und Wetten, dass, das beschreiben die Leute, die sich an die Sendungen erinnern, war der Samstagabend, die Eurovisionshymne ertönte und man fühlte sich sozusagen so verbunden mit dem ganzen Land, weil man wusste, die Nachbarn gucken und auch die Kinder durften ja mit, also klein und groß kamen zusammen und es gab so die gespiegelte Couch. Man sah im Fernsehen die Couch, wo die großen Stars platziert waren und auf der Couch gegenüber im eigenen Wohnzimmer war groß und klein vereint und Gottschalk hatte eine ganz, ganz wichtige Funktion, weil er schafft es, die Sterne, die Stars vom Himmel zu holen, die zu erden. Aber er gab auch so den normalen Alltagsmenschen das Gefühl, sie können zum Wettkönig werden, sie können über andere herauswachsen. Und diese doppelte Funktion von Gottschalk klingt ja schon in seinem Namen an. Er war einerseits so der Mediengott, aber auch der Schalk, der sozusagen die Stars wieder ehren, erden konnte.
Jetzt fehlt ein Mann, der Gott und Schalk zugleich sein kann. Und wir sind alle unter Stress und verwirrt. Reicht das schon aus, dass da so einer fehlt? Oder liegt es dann an uns? Was ist da los?
Also man kann eine Entwicklung nie auf einen Menschen schieben, sondern wir sind auch medial in eine Entwicklung geraten, wo wir vielleicht bei wichtigen Länderspielen oder bei der Olympiade nochmal gemeinsam gebannt vor dem Bildschirm sitzen und zuschauen. Jetzt ist es eher so, dass durch die sozialen Medien jeder den Kanal hat und den Algorithmus hat, der seine Vorlieben bedient. Also es ist gerade für junge Leute eher die Ausnahme, dass man so viel terrestrisches Fernsehen guckt, sondern man streamt je nach Lust und Laune seine Serien oder taucht in die Kanäle ab. Sie haben aber eben auch schon angedeutet, grundsätzlich sind wir ja angesichts dieser Krisen in einer Bewegung, die Verbundenheit ein bisschen konterkariert, weil die Menschen haben das Gefühl, draußen in der Welt, da sind so viele Krisen, die letztendlich unverfügbar sind. Das heißt, man hat das Gefühl, der Krieg in der Ukraine, die Corona-Zahlen, die jetzt wieder im Herbst hochschnellen, die Migrationsproblematik, der Klimawandel, der im Hintergrund lauert, das sind Krisen, die mittlerweile so eine Art Zombie-Qualität haben. Das sind ewige Wiedergänger. Man hat das Gefühl, man kriegt die nicht aus der Welt. Und das führt dazu, dass viele Menschen sich ins Private, in ihr Schneckenhaus zurückziehen. Sie spannen einen Verdrängungsvorhang vor die bedrohliche Außenwelt. Und viele Menschen beschreiben uns auch, sie gucken weniger Nachrichten, weil der ständige Blick in den Krisenabgrund verstört. Das heißt, wir sind im Moment in einer Zeit, in der die Selbstbezüglichkeit auch viel, viel größer ist.
Sie sagen, die Deutschen fühlen sich in einer Art Nachspielzeit. Sie haben sich eingerichtet und denken, das Spiel ist noch nicht vorbei. Sie sind in einer Art Nachspielzeit. Von was denn?
Also wir erleben, oder das beschreibe ich auch, zwei Minimierungen. Diesen Mechanismus, den ich eben beschrieben habe, ich ziehe mich auf mein privates Feld zurück, da erlebe ich eine Geborgenheit, das ist eine überschaubare Welt, da habe ich auch das Gefühl, da kann ich was bewegen, ich pflege meine Wohlfühloase, ich tue viel für meine Fitness, ich kreise also sehr stark um mich. Das schafft eine ganz, ganz große Zuversicht, weil 87% der Menschen sagen, ja, sie blicken optimistisch in ihre private Zukunft, aber nur 23% blicken optimistisch in die gesellschaftliche Zukunft. Das heißt, wir erleben eine Maximierung der Zuversicht durch die Minimierung des Gesichtskreises. Und diese Minimierung passiert auch im zeitlichen Horizont. Kanzler Scholz hat ja zu Beginn des Ukraine-Krieges eine Zeitenwende ausgerufen. Die hat aber psychologisch betrachtet gar nicht stattgefunden, weil zu einer Zeitenwende würde ja gehören, dass man sich verabschiedet von einer Zeit, die vorbei ist, dass man das betrauert. Zeitenwende würde auch bedeuten, dass man eine Idee hat von einer neuen Zeit, die ranbrandet. Beides ist nicht da oder erfolgt. Und stattdessen richten sich die Menschen eher in eine Art Nachspielzeit ein. Das heißt, sie hoffen, die Zustände, die sie kennen, noch mal ein paar Monate weiterführen zu können.
Also noch mal das zu retten, wo man vorher ja fest drauf stand oder drauf vertraute, dass man das noch mal mit rüberziehen kann in die mutmaßlich neue Zeit. Jetzt haben Sie den Begriff Auenland auch mitgebracht, also in Ihr Buch mit reingebracht, dass man sozusagen aus einer doch ja sehr lieblichen oder ich sag mal sehr freundlichen Umgebung namens Auenland versucht, diese Situation immer krampfhaft beizubehalten. So habe ich es zumindest verstanden. Und dann versuchen wir dieses Auenland zu Hause bei uns hinter der Tür durchzusetzen. Ist denn dann dieser Rückzug nur schlecht? Also schädlich?
Nein, ja, also ja und nein. Also nur mal kurz zum Auenland. Ich hatte 2019 in meinem Buch Wichtig Deutschland beschrieben, dass Deutschland noch ein Auenland war, wirtschaftlich stabil, mit einem guten Gesundheitssystem und noch eine halbwegs funktionierende Infrastruktur. Das Grauenland wurde damals jenseits der Landesgrenzen verankert oder verortet. Jetzt ist das Auenland zum Schneckenhaus zusammengeschrumpft, weil man das Gefühl hat, auch in meiner Umgebung, da funktioniert vieles nicht. Die Bundesbahn ist aus dem Takt. Wenn man Kinder hat, merkt man, die Kita schickt die Kinder früher nach Hause. Die Schule beschult nicht mehr regelmäßig. Man erlebt sozusagen das als eine Art Alltagssabotage, dass dieses Leben nicht mehr funktioniert. Und das Gefühl ist da, dieses Deutschland, auf das wir zu Recht stolz waren, wird mehr und mehr marode. Also aus Made in Germany wird marode in Germany. Und das führt dazu, dass man sich auf das konzentriert, was man im Griff hat. Und das ist erstmal gut so, weil im Privaten, indem wir unsere Hobbys pflegen, indem wir unsere Wohlfühloase ausbauen, indem wir sagen, wir stellen die Ernährung um oder wir trimmen uns oder wir machen dies und das, kümmern uns um die Familie oder den Garten. Das gibt Erfolgserlebnisse und das dämpft die Ohnmachtsgefühle, die man mitunter in dieser krisenhaften Welt verspürt.
Und wie genau das positiv und sich auch negativ ausdrücken kann und vielleicht auch Strategien, um gegen Krisen vorzugehen, da geht es heute bei Stefan Grünewald hier, SR Kultur, Fragen an den Autor mit seinem Buch Wir Krisenakrobaten, Psychogramm einer verunsicherten Gesellschaft. Martin Rees hat wie immer viele Fragen geschickt, danke dafür. Er hat eine ganz aktuelle an Sie und zwar geht es da ja auch aktuell bei Sicherheiten und Unsicherheiten, da geht es um Beispiel die Rente, ja. Und wer zahlt in Zukunft, fragt Martin Rees. Wie sicher, möchte er ganz gerne von Ihnen wissen, wird sich die Bundesregierung durch handfeste und nicht nur verbale Akrobatik in der Luft halten, in der Frage der Generationengerechtigkeit der vereinbarten Rentenbeschlüsse? Mit jungen Rebellen hatten auch andere Parteien schon ziemlich viel Zoff. Also sind wir ganz aktuell im Hier und Jetzt und beim Thema Krise und Rente und ja Generationengerechtigkeit. Was sagen Sie dazu?
Ja. Ich gehe direkt darauf ein. Ich muss ganz kurz ausholen, weil das hängt mit einem Grundgefühl zusammen, auch die Rentendebatte. Also das, was ich bislang beschrieben habe, die Rückzugstendenzen, die Kappung des zeitlichen Horizontes. Wir sind nicht in einer Aufbruchstimmung. Wir denken nicht ans Morgen, sondern wir pflegen eine Nachspielzeit. Das führt dazu, dass die Menschen das Gefühl haben, wir stecken fest und das Land steckt fest. Ich spreche im Buch von einer gestauten Bewegungsenergie, die eigentlich durch klare Zielvorgaben und Reformen kanalisiert werden sollte. Das passiert aber im Moment nicht. Bei diesen ganzen Feldern, auch bei der Rente, da spürt man so die Dynamik der Nachspielzeit. Ja, man versucht, das nochmal zu stabilisieren, kleine Wahlgeschenke zu machen. Die Menschen spüren aber, das System ist an seiner Grenze. Und natürlich ist es schön, wenn man weiter eine stabile Rente hat, aber man merkt gleichzeitig, man würde gerne auch was tun. Jetzt nicht nur ohnmächtig abwarten, ob mit einem weiteren Sondervermögen das stabilisiert kriegt, sondern die Leute spüren mittlerweile, die Krise ist da und man wäre auch bereit, was zu tun. Entweder länger zu arbeiten oder einen Feiertag zu streichen. Und ein Problem im Politischen ist, dass, ich bringe das im Buch sozusagen auf das Sinnbild aus dem Märchen Tischlein deck dich. Natürlich wollen wir alle weiter gemeinsam an einem gedeckten Tisch sitzen. Aber die Menschen spüren, ab und zu muss man, um diesen Tisch zu verteidigen, den Knüppel aus dem Sack lassen. Man erlebt aber politisch eher, dass in Form von Sondervermögen der Goldesel reaktiviert wird. Und da hat man das Gefühl, das geht nicht gut, weil dieser Goldesel dann wieder so eine seltsam sedierende Wirkung hat. Wir brauchen uns nicht zu verändern. Wir kriegen mit einem Wumms oder Doppelwumms oder dem nächsten Milliardenkredit, kriegen wir die Probleme austariert. Das beruhigt aber nur kurzfristig und steigert langfristig die Unruhe. Von daher danke für die Hörerfrage. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, auch beim Rententhema zu zeigen, wir haben die Situation erkannt und wir sind auch bereit, mutig gegenzusteuern.
Jetzt will ich doch nochmal, weil Sie so märchenhaft die Bilder da gebracht haben, den Knüppel aus dem Sack nehmen. Wer soll denn da verhauen werden?
Es geht gar nicht darum, verhauen zu werden, sondern es geht darum zu spüren, dass man einen Beitrag leisten kann, dass man ein bisschen sozusagen aus der Komfortzone kommt oder dass Falschheiten bestraft werden. Im Märchen ist es ja so, es gibt so einen diebischen Wirt, der sich ständig bereichert. Und das wird mit dem Knüppel sozusagen verhindert. Also ich plädiere jetzt nicht dafür, dass irgendwelche Gruppen verprügelt werden, sondern es geht eher darum, dass ich eine gesellschaftliche Dynamik, fast eine Sehnsucht verspüre. Wir wollen so aus der Veränderungsstarre raus und wir wollen auch einen Beitrag leisten. Das ist übrigens ganz gut vor 3 Jahren gelungen während der Energiekrise. Da hatten die Menschen auf einmal das Gefühl, es gibt ein klares Ziel, auf Basis dieser Bedrohungslage, dass das Gas knapp wird. Und wenn wir jetzt nicht kollektiv zum Spartaner werden, sitzen wir im kalten Schneckenhaus und können auch sozusagen keine Serien mehr streamen oder nicht mehr Fernsehen gucken, weil wir einen Blackout haben. Das führte dazu, dass jeder bereit war, aus der Komfortzone rauszukommen. Jeder hatte die Selbstwirksamkeit, um am Thermostat oder an der Armatur zu drehen. Und alle hatten auch den Eindruck, das mache ich jetzt nicht alleine, sondern der Nachbar spart auch Energie. Die Industrie fährt ihre energieintensive Produktion herunter und das Umweltministerium kümmert sich um LNG-Terminals. Das war ein kollektiver Kraftakt und ich habe das Land vor 3 Jahren in der Energiekrise geeinter und zufriedener erlebt. Und das hat auch zu einem wahnsinnigen Erfolg geführt. Am Ende haben wir 20% Energie gespart. Das Problem war, dass die Regierenden sich nicht gebührend vor den Menschen verneigt haben. Also Scholz und Habeck und Lindner hätten sich wirklich vor dem Volk verneigen müssen, sagen, wir sind wahnsinnig stolz auf das, was wir gemeinsam hinbekommen haben. Das gibt uns die Zuversicht, dass wir jetzt auch die anderen Krisen anpacken können.
Sagt Stefan Grünewald. Der ist heute zu Gast bei Fragen den Autor hier auf SR Kultur. Eine weitere.
Die Aussage, die Deutschen seien privat optimistisch, kann ich aufgrund der gegebenen wirtschaftlichen Lage nicht nachvollziehen. wurden vom Autor nur eine bestimmte Gruppe, die über ausreichende Finanzen verfügt, befragt.
Ist auch eine Frage nach der Methodik. Vielleicht können wir das gleich mit in die Antwort reinpacken. Wie sind Sie zu Ihren Erkenntnissen gelangt?
Genau, ich leite ein tiefenpsychologisch arbeitendes Forschungsinstitut, das ich vor mehr als 3 Jahrzehnten gegründet habe. Und wir legen Verbraucher, Zuschauer, Wähler sinnbildlich 2 Stunden auf die Couch, auf die Psychologen-Couch, um ihre Sehnsüchte, ihre Ängste zu verstehen, um einen Blick in ihren Alltag zu nehmen. Und wir machen Studien für die Industrie, für die Medien, für NGOs, für Ministerien, also von UNICEF bis Unilever, von Allianz bis ASB, machen wir im Jahr ca. 200 Forschungsprojekte. Einige dieser Studien, der Hörer bezog sich gerade auf unsere Zuversichtsstudie, haben wir quantifiziert. Und in dieser Quantifizierung, die bevölkerungsrepräsentativ war, haben uns vor einem Jahr 87% der Leute gesagt, ja, ne, Optimismus habe ich noch im Privaten, aber im Gesellschaftlichen ist dieser Optimismus weg. Ich stimme aber zu, wir sind im Moment in einer Entwicklung, wo angesichts der Inflation, der wirtschaftlichen Krise, der zunehmenden Aggressivität in der Gesellschaft dieser Optimismus schwindet. Und es könnte sein, dass, wenn man die gleiche Erhebung noch mal in einem halben Jahr machen würde, dass es nur noch 60% sind.
Das heißt also auch da ein Bereich, der sich auswirkt auf die Zufriedenheit auf der einen Seite und natürlich auf die andere Seite in Sachen Verunsicherung. Wir haben vorhin schon über die Rente und dieses Thema gesprochen und Sie schreiben ja auch über die Jugend beispielsweise, die besonders verunsichert ist, weil die Frage nach, wie sieht eigentlich meine Zukunft aus, mit einem riesengroßen, zumindest mal gefühlten Fragezeichen versehen ist. Jetzt haben Sie bei vielen dieser Bereichen auch gesagt, es gibt auch ins Politische hinein durchaus eine Richtung, wo dann eine Partei auftaucht, die so ein klein bisschen wie, ich sage mal, wir haben eine Lösung für all eure Probleme dasteht. Also wie kann eine Unzufriedenheit, eine Verunsicherung beispielsweise bei den jungen Menschen oder bei den Menschen dazu führen, dass man politisch so in eine ganz andere Richtung auf einmal abbiegt, sage ich jetzt mal.
Ja, ich habe im Buch ein ganzes Kapitel über die Jugend und interessant ist, dass die Jugendlichen mittlerweile sehr skeptisch in die Zukunft blicken. Also sie spüren, dass da was wegbricht. Vor einigen Jahren haben junge Leute noch das Gefühl gehabt, Deutschland ist so eine Bereitstellungskultur, man hat tolerante Eltern und kriegt schon mit 12 ein Handy auf den Gabentisch und man hat sich sehr, sehr gepampert gefühlt. Und dieser Eindruck bricht radikal weg. Also junge Leute stellen sich wirklich die Frage, werde ich mir jeweils bezahlbaren Wohnraum leisten können? Was ist mit meiner Daseinsvorsorge? Und diese Zukunftsunsicherheit, die die Menschen, die jungen Menschen verspüren, die wird noch verstärkt dadurch, dass junge Leute keinen Rückhalt in ihrer eigenen Generation verspüren. Also ich beschreibt so ein Zitat eines jungen Mannes, der sagt, wir haben weniger einen Generationskonflikt, sondern wir haben vor allen Dingen einen Konflikt in unserer Generation, weil junge Leute ständig erleben, gerade in den sozialen Kanälen, wenn sie einmal Position beziehen, wenn sie einen Standpunkt vertreten, dann laufen sie Gefahr, gecancelt, gedisst zu werden, dann spüren sie, ich werde jetzt sozusagen aussortiert aus sozialen Kontexten, ich sterbe den langsamen sozialen Tod. Und das führt bei jungen Leuten dazu, dass sie mehr und mehr eine Art Tarnkappenstrategie entwickeln. Das heißt, sie tun etwas, was Jugendliche normalerweise nicht tun. Sie halten mit ihren Meinungen häufig hinterm Berg, sie meandern so chamäleonartig durch die sozialen Kanäle, um sich ja nicht angreifbar zu machen. Das ist aber sehr, sehr ungesund. Das führt zu einer gestauten Ausdrucksbildung. Man schafft es halt nicht, seinem Herzen Luft zu machen oder wie Jugendliche früher mit wehenden Fahnen eine Position zu vertreten. Und diese gestaute Ausdrucksbildung führt bei erstaunlich oder erschreckend vielen Jugendlichen zu psychosomatischen Symptomen. Das zeigen auch andere Studien, also Unruhezustände, Schlafstörungen, depressive Verstimmungen. Und an der Stelle tritt jetzt die AfD, Und zum Teil die Linke, das sind ja die Parteien, die am stärksten bei den jungen Leuten reüssieren auf dem Plan, weil die AfD durch ihre Unverschämtheit, durch ihre radikalen Positionen, durch diese Enttabuisierung, was bestimmte Themen anbelangt, jungen Leuten das Gefühl geben kann, ich komme mal aus dieser gestauten Ausdrucksbildung raus. Ich kann meinem Herzen mal richtig Luft machen. Ähnlich, aber in einem ganz anderen Themenfeld bespielt das die Linke. Auch sie weist einen Weg aus der gestauten Ausdrucksbildung. In unseren tiefen Interviews wird das häufig an der Heidi Reichenick festgemacht, die schnell redet, die markant redet, die ständig Positionen wirklich wie mit einem Dampfhammer raushaut. Das wird dann als befreiend erlebt, weil man auch merkt, aha, man kann mal stark artikulieren, ohne dass man jetzt Gefahr läuft, von allen Seiten abgekanzelt zu werden, sondern man merkt gleichzeitig, das kann auch zum Erfolg führen. Und bei den Linken spielt natürlich auch die Rolle, dass Heidi Reichenick sozusagen so eine väterliche Rückendeckung bekommen hat von den drei Silberlocken, die sozusagen wie die Bremer Stadtmusikanten gezeigt haben, wir stehen sozusagen zu unserer jungen Politikerin.
Jetzt ist natürlich inhaltlich dort ein großer Unterschied zwischen ganz rechts und also sehr, sehr rechts und sehr, sehr links. Ist das dann egal für die Jugend? Was haben Sie da für Erkenntnisse gewonnen?
Nein, das ist nicht egal, sondern da zeigt sich der sozusagen auch Kulturkampf. Also ne, da bricht auch was um. Also lange Zeit war die Jugend eher harmonisierend unterwegs. Also ich beschreibe in meinem Buch, wenn wir mit jungen Leuten sprechen, auch mit Kindern, die haben in der Regel keine Angst vor Hungerwintern oder vor autoritären Eltern. Die Grundangst vieler Kinder ist, ne, das eigene System, die eigene Familie kann auseinanderbrechen. Die Erfahrung von desertierenden Vätern, alleinerziehenden Müttern, Patchwork-Situationen, Patchwork-Gebilden führt häufig dazu, dass schon Kinder sehr früh die Verantwortung für die familiäre Systemstabilisierung übernehmen. Also sie trösten die Mutter, sie beschwichtigen den Vater. Sie sind eher harmonisierend unterwegs. Im Pubertätsalter verzichten viele Jugendliche auch auf die Pubertätsrevolte, um das System nicht zu belasten. Das heißt, wir haben in den letzten Jahren eher eine Jugend gehabt, die sehr verträglich, sehr harmonisch unterwegs war, die nicht rebelliert hat, die nicht in einen aktiven Generationskonflikt eingetreten ist. Das wird aber angesichts der gestauten Ausdrucksbildung anders. Jetzt drängt sozusagen die Jugend wieder stärker in eine klare Positionierung.
Also damit auch vielleicht in Richtung aktiv werden, Stichwort Menschen, die sich mit Klebstoff auf Asphalt fixieren, um für ihre Sache einzustehen. Ist das auch so ein Ausdruck dann?
Das kann ein Ausdruck sein, aber sagen wir, die Fridays for Future-Bewegung, die zeichnete sich ja auch durch diesen harmonisierenden Geist aus. Also es war den Fridays for Future-Jugendlichen ja ganz, ganz wichtig, dass man gemeinsam Arm in Arm mit Eltern und Lehrern demonstrierte. Es war sozusagen kein Generationskampf, sondern es war so ein Versuch, die Erwachsenen, also die Jugendlichen sagten, dass wir wollen einen Weckruf starten und wir wollen an die Erwachsenen appellieren, weil die haben die Kompetenz und die Macht, um was zu ändern. Das Problem bei Fridays for Future war, dass umgekehrt viele Erwachsene das Gefühl hatten, ja, da wächst jetzt eine neue Generation ran, die werden sich dieses Themas annehmen, wir brauchen jetzt erstmal nichts zu tun. Das heißt, da war mitunter eine Art Betroffenheitssymbiose, jeder wartete darauf, dass der andere es übernimmt und dann versandete diese Bewegung.
Stefan Grünewald, heute bei Fragen an den Autor. Wir haben noch jede Menge Fragen, hier kommt die nächste.
Warum soll das arbeitende Volk, wo schon immer gearbeitet hat, noch mehr sparen, noch mehr arbeiten?
Auch eine berechtigte Frage. Also warum sollte man, wenn man schon so viel gearbeitet hat, immer noch mehr arbeiten, wie es ja doch durchaus auch nochmal gewünscht ist. Vielleicht auch ein bisschen eine Reaktion auf Ihre Aussage, so würde ich es jetzt einordnen, dass man den Wunsch hat, nicht nur einfach die Rente zu genießen, sondern sich nochmal zu engagieren oder vielleicht dann nochmal weiter zu arbeiten.
Ich mache jetzt kein generelles Plädoyer für die Arbeit, sondern das, was ich beschreibe, ist, dass viele Menschen das Gefühl haben, die Probleme sind groß und wenn es nicht gelingt, sozusagen der Politik eine klare Richtung, wie das in der Energiekrise ja gelungen ist, aufzuzeigen, die uns mitnimmt, die uns auch zeigt, was wir tun können, dann verstärkt das nur die Unruhe und die Ohnmachtsgefühle. Bei ein paar Feldern, wie zum Beispiel bei der Rente, könnte ich mir auch vorstellen, dass es sinnvoll sein könnte, länger zu arbeiten, weil ich habe in meinem Buch ein Kapitel über die Generation 50 plus, also die Generation von 50 bis 70. Und die beschreiben uns in den tiefen Interviews, dass sie sich gar nicht alt fühlen, dass sie das Gefühl haben, in hohem Alter noch sehr vital zu sein und unternehmenslustig zu sein. Und sie blicken stolz auf das zurück, was sie geleistet haben. Und sagen wir, dieses Bild jetzt in ein Seniorenklischee und jetzt sozusagen in einen Ruhestand zu geraten, behagt vielen Leuten gar nicht. Also da ist eine Bereitschaft, sich zu engagieren. Ob das jetzt im Ehrenamt ist, in anderen Kontexten. Also diese Power, die in den Menschen steckt, die kann man durchaus politisch auch aktivieren.
Und damit ist natürlich die Frage, ob man noch länger arbeiten muss, bis man in die Rente kommt beispielsweise, ist nochmal ein ganz anderes Thema. Aber vielleicht war das auch der Teil in der Frage der Hörerin, wo wir nochmal genau drauf schauen können. Herr Grünewald, Sie sagen immer so schön, gestaute Bewegungsenergie bei Jung und Alt. Arbeit kann ja auch, wenn sie natürlich, je nachdem, was für eine Art von Arbeit das ist, kann ja Belastung oder auch eben Selbstverwirklichung sein. Ich glaube, da muss man auch einen Unterschied machen.
Genau, und ich plädiere dafür, ich habe vor einigen Jahren mal ein Buch veröffentlicht, Die erschöpfte Gesellschaft, dass wir die Arbeitswelt so kreieren, dass wir nicht nur in der besinnungslosen Betriebsamkeit uns aufräumen, sondern dass wir immer gucken, wo schaffen wir Dehnungsfugen, wo schaffen wir Besinnungsmomente, wo wird Arbeit auch als sinnvoll erlebt. Und das hängt auch sehr stark mit einer Wertschätzung zusammen. Also man braucht vom Kollegen, vom Arbeitgeber immer das Gefühl, der sieht auch, was ich mache. Und Wertschätzung, das läuft nicht nur, das ist zwar auch wichtig, über ein vernünftiges Grundgehalt, sondern Wertschätzung hat auch damit zu tun, dass man das, was ich erarbeitet habe, sieht, dass man mir ein Feedback gibt. Und dass ich darüber auch so etwas wie Werkstolz erfahre.
Eine Rückmeldung von Madeleine aus Homburg. Vielen Dank dafür. Per WhatsApp an die 0681 65 100. Sie sagt und stimmt Ihnen zu, Herr Grünewald, dass viele Ihrer Freunde nur noch einmal am Tag Nachrichten schauen. Daheim ist die Familie, die Freunde, da fühlen wir uns wohl. So im Augenblick wirklich die Einstellung, um zufrieden zu sein. Denn wir merken, dass wir nichts tun können und würden es so gerne. Wir fühlen uns hilflos. Also da auch nochmal eine Bestätigung für das, was Sie vorhin gesagt haben. Eine weitere Frage.
In der öffentlichen Meinung ist Deutschland ein übel gelauntes Land. Was kann man dagegen tun?
Ja, Ihr Rat.
Ja, da ist was dran. Also, sagen wir, die Deutschen neigen dazu, wenn ein Problem, beziehungsweise wenn ein Übergang dasteht, immer erst in den Blick zu nehmen, welche Probleme sind, was schiefgehen können. Also sagen wir, die amerikanische Kultur hat so einen Primäroptimismus, yes, we can, der übersteuert manchmal, aber man geht erstmal total zuversichtlich an die Sachen ran, fokussiert die Chancen, während wir erstmal die Risiken und Probleme analysieren. Aber das Tolle ist, wenn sag mal, diese Problemanalyse führt ja zu einer profunderen Ortskenntnis. Und in der Regel, in der Vergangenheit, ist es den Menschen in Deutschland immer gelungen, nach einer nörgelig-analytischen Phase, dann, nachdem man das Problem verstanden hatte, beherzt anzugehen. Also wir sind nicht die Ersten, die eine Krise meistern, aber mitunter sind wir in der Lage, im zweiten Anlauf dann sehr fundiert zuzugehen. Das ist aber leider in der letzten Zeit auch zum Erliegen gekommen. Also in dieser besagten Nachspielzeit ist die Bereitschaft nicht so groß, sich jetzt wirklich zu verändern und ins Risiko zu gehen. Und das ist aber ein Potenzial, was ich im Land sehe. Es gibt ja diesen Begriff der Notwendigkeit. Das heißt, die Wendigkeit entspringt aus der Not. Und wir haben sozusagen einen Sekundäroptimismus. Wir nörgeln erstmal und analysieren die Probleme. Dann waren wir aber in der Vergangenheit häufig in der Lage, sehr kraftvoll die Sache dann doch zu meistern.
Mhm. Sie schreiben auch bei der Krisenbewältigung, finde ich, einen interessanten Punkt, dass man, wenn man Klarheit schaffen will, dann mehr darauf vertraut, zu polarisieren, statt die Dinge anzupacken. Also reale Probleme und Projektionen doch zu unterscheiden. Gerade beim Thema Migration ist das so ein Thema, aber auch bei anderen Themen, da schreiben Sie drüber. Also man polarisiert, man sucht sich Sündenböcke und man vermischt dann reale Probleme, die man nicht mehr anpackt, mit Projektionen. Irgendjemand wird schon dafür schuld sein und dann müssen wir da irgendwie was lösen. Also da entsteht so ein Konglomerat, habe ich den Eindruck, nach der Lektüre Ihres Buches, dass wir uns ein klein bisschen, ja, sagen wir mal, stärker zusammenraufen müssten. Kann man sowas dann im Gespräch, im Dialog klären? Oder ist da jeder für sich am Rumwälzen und bekommt Einfluss von außen, auch über soziale Medien, und hat dann seine Meinung? Ist das das Problem?
Also durch die sozialen Medien laufen wir natürlich Gefahr, dass Polarisierungen verstärkt werden, weil jeder ja auch nur da noch das vorgesetzt bekommt, was ihm schmeckt und seiner Meinung entspricht. Ich beschreibe in meinem Buch, sagen wir mal, viele Strategien, die zu einer großen Stabilisierung, die zu einer großen Zufriedenheit im Alltag führen. Ich zeige aber auf, es gibt Strategien, die dazu führen, dass wir uns als Gesellschaft voneinander entfernen. Und eine dieser Probleme, die ich beschreibe, ist, viele Menschen erzählen uns in den tiefen Interviews, dass sie in den letzten Jahren mehr und mehr dazu übergegangen sind, all diejenigen, die anstrengend sind, die eine andere Meinung sind, aus ihrem Bekanntenkreis auszusortieren. Dadurch entsteht eine immer größere Wagenburg-Mentalität, eine soziale Hermetik. Und das führt wieder dazu, dass in den Meinungssilos, in den Blasen, die entstehen, in den Foren Gleichgesinnter, eher die Meinungen polarisierter und forcierter werden, aber die Blasen sind nicht mehr im Gespräch. Wir haben Solidarität nur noch in den Silos. Ich spreche daher von einer Silodarität, die alte Solidarität abgelöst hat. Und das sehe ich auch als ganz, ganz wichtigen gesellschaftlichen Auftrag. Wie kommen wir wieder ins Gespräch? Weil es bringt ja nichts, wenn wir sozusagen uns immer weiter entzweien und verfeinden. Wir haben im Frühsommer eine große Verbundenheitsstudie gemacht, die wir auch quantifiziert haben. Da haben uns 89% der Menschen gesagt, sie haben das Gefühl, die Aggressivität im Miteinander wächst. Und sie fühlen sich nicht mehr mit der Gesellschaft verbunden. Also sie erleben eine zunehmende Entzweiung. Und nur noch 9% haben die Hoffnung, dass das in naher Zukunft besser wird. Und damit wir sozusagen nicht komplett in eine Polarisierung reingeraten, ist es ganz, ganz hilfreich, wenn jeder Einzelne zwar vehement seine Meinung weiter vertritt, aber mit Andersdenken wieder ins Gespräch tritt. Und vor allen Dingen diesen Menschen zeigt, auch wenn du eine Meinung hast, die ich überhaupt nicht teile, als Person respektiere ich dich.
Eine weitere Frage.
Mich würde interessieren, inwieweit fehlt in Krisenzeiten das Gemeinschaftsgefühl? Wie kann man Pessimisten entgegentreten?
Da sind wir, glaube ich, genau bei dem Kern, wo wir uns gerade schon ein bisschen drum gedreht haben. Also vielleicht direkt den konstruktiven Ansatz der Frage, wie Pessimisten entgegentreten. Das wäre auch vorhin meine Frage gewesen, wie weit gehe ich, wenn jemand eine ganz extreme Meinung hat, die von mir abweicht oder vielleicht sogar auch rassistisch oder wie auch immer geprägt ist, rede ich dann trotzdem, versuche ich trotzdem mit ihm zu reden?
Also meine Empfehlung wäre, ganz klarzustellen, dass man diese Meinung nicht teilt, aber gleichzeitig eine Gesprächsbereitschaft zu signalisieren. Das muss natürlich vom Gegenüber auch getragen werden. Wenn der jetzt anfängt, handgreiflich zu werden und nur noch wütend, dann geht das nicht. Ein Gespräch braucht immer einen sicheren Rahmen. Aber es gibt ein großes Problem, dass wenn Menschen das Gefühl haben, sie artikulieren jetzt keine radikale, aber eine ultrakonservative oder eine ultralinke Position. Und wenn sie dann aussortiert werden, wenn sie dann das Gefühl haben, die wollen mich nicht mehr, die laden mich nicht mehr ein, die sprechen mit mir nicht mehr, dann fühlen die sich heimatlos in der bürgerlichen Mitte und suchen sich eine alternative Heimat. Da mir dieses Thema so wichtig ist, ich habe in meinem Buch ein Kapitel, wo ich am Märchen der Bremer Stadtmusikanten zeige, wie wieder Verbundenheit entstehen kann. Also wenn ich das kurz erläutern darf, weil ich finde das so ein wunderbares Sinnbild, weil dieses Märchen beschreibt ja eine Ausgangslage, wo wirklich eine massive Bedrohungslage da sind. Also vier Tiere sind wirklich in ihrer Existenz bedroht. Mhm. Aber sie entwickeln in diesem Moment die Bereitschaft zum Aufbruch. Und diese Aufbruchsbereitschaft, basierend auf einer schonungslosen Problemanalyse, hängt damit zusammen, dass man sich ein Ziel setzt. Das ist total wichtig. Wir brauchen auch in der Nachspielzeit, wir brauchen immer im Leben bestimmte Ziele. Bei den Bremer Stadtmusikern ist es das Ziel, wir gehen nach Bremen und musizieren da gemeinsam. Die kommen nie in Bremen an. Also ist es gar nicht wichtig, ob man das Ziel erreicht, aber wichtig ist, dass das Ziel uns zum Aufbruch motiviert. Kolumbus ist ja auch nie in Indien angekommen, aber er hat einen neuen Kontinent entdeckt. Und dann zeigt das Märchen, wie gelingt Verbundenheit. Erstmal gelingt Verbundenheit, weil alle vier Tiere sehr offen mit ihren Problemen umgehen. Die sagen, was nicht mehr klappt, wo sie Schwächen haben, wo sie beschränkt sind. Also der Esel, der kann die Last nicht mehr tragen. Der Hund ist zu müde zum Jagen. Die Katze sitzt nur noch am Ofen. Dem Hahn versagt die Stimme. Aber weil diese vier Tiere halt nicht behaupten, sie wären perfekt, sind sie soziale Wesen. Also die Tatsache, wenn wir akzeptieren, dass wir behinderte Kunstwerke sind, ne, kunstvoll.
Wir Menschen.
Aber gleichzeitig auch behindert, dann ist der andere eine Erweiterung, eine Ergänzung unserer selbst. Wer behauptet, alleine perfekt und vollkommen zu sein, ist tendenziell asozial. Und das, was viele mit den Bremer Stadtmusikanten verbinden, diese Formation, wenn die aufeinander bauen und der Hund auf dem Esel steht und so weiter, da entsteht auf einmal ein Bild, wo klar wird, das sind vier grundverschiedene Tiere, Hund und Katze, Esel und Hahn, die aber über eine gemeinsame Aufgabe eine wirkmächtige Gestalt bilden, die bauen und vertrauen aufeinander und das Ganze ist mehr als die Summe ihrer Mitglieder und dadurch schaffen sie es, sich auch sozusagen bezahlbaren Wohnraum zu erobern, das zu verteidigen und ein sehr, sehr zufriedenes und erfülltes Leben zu führen.
Um nochmal ganz kurz auf die Frage der Hörerin zu kommen, Pessimisten, wie tritt man denen entgegen? Auch mit diesem Märchen über die Bremer Stadtmusikanten oder haben Sie da noch einen anderen Rat?
Also Pessimismus kann man nicht argumentativ entkräften. Also man kann nur durch Zuwendung, durch Beispiele, also wenn der Pessimist sozusagen anfängt zu joggen oder zu wandern und dann merkt, dass es ihm besser geht, das sind so die Momente, wo sich unser Bewusstsein verändern. Nur mit Moral und Strafe und du musst, klappt das nicht.
Eine weitere Frage.
Welche Rolle spielt heute die Kirche in dem Erleben der Krisensituation bei der Jugend? Verliert sie weiterhin ihre tröstende Kraft?
Also es gibt eine große Sehnsucht sozusagen nach einer spirituellen Idee, die aber häufig von den Kirchen nicht bedient wird. Also ich habe mich gewundert, wie selten in unseren tiefen Interviews Kirche sozusagen Thema wird. Aber die Leute sehnen sich nach Verbundenheit, sie sehnen sich nach einer höheren Gewissheit. Sie finden das aber eher in esoterischen Dingen, in ihren Vereinen, in den Dingen, die sie als Hobby kultivieren, als in den Kirchen.
Das heißt, die Frage ist mit einem Ja zu beantworten eigentlich. Also verlieren auch ihre tröstende Kraft, war ja auch ein Teil der Frage.
Sie verlieren dadurch ihre tröstende Kraft. Also wir haben vor einigen Jahren im Reingold-Institut eine Studie gemacht, warum Menschen noch in die Kirche gehen. Mhm. Und da ist der Gemeinschaftsaspekt wichtig, aber ich erinnere mich an ein tiefen Interview, wo jemand sagte, ich war im Österreich im Winterurlaub und dann bin ich in der Adventszeit in die Kirche gegangen und habe dieses Gemeinschaftsgefühl erlebt, weil alle aus dem Dorf dann in dieser Kirche waren. Aber wenn ich dann in Köln oder anderswo in die Kirche gehe, habe ich das Gefühl, ich sitze da allein auf weiter Flur. Das heißt, die Kirchen sind natürlich auch gefordert, wie können sie durch eine ganz andere Inszenierung, eine andere Choreografie des Gottesdienstes wieder einen Magnetismus auslösen, der die Menschen in die Kirche bringt. Was immer für Kirchgänger noch wahnsinnig bewegend ist, sind so diese metaphysischen Momente, die man erlebt, wenn die Orgel wallt, wenn Weihrauch da ist, wenn alle gemeinsam kraftvoll singen, wenn man den Kerzenschein sieht. Das sind so die Momente, wo man sich auf einmal gehoben fühlt und über sich hinaus wächst.
Sagt Stefan Grünewald, heute zu Gast bei Fragen in den Auto hier auf SR Kultur. Wo wir gerade bei, ich sag mal, im weiten Feld der Erlösungsversprechung sind. In Ihrem Buch geht es auch um Donald Trump und Elon Musk, weil Sie schreiben auch darüber, und das fand ich ein sehr, sehr interessante Erkenntnis meinerseits zumindest mal, dass Donald Trump wie so ein Antidepressivum wirkt, weil er alle die sich geschämt haben, wieder nach vorne, nach oben gehoben hat, mit seiner Art auch als Elefant aufzutreten, mit eigener Logik, aber eben auch die Menschen eben zu motivieren, sie brauchen sich nicht zu schämen, sondern sie sind wer und er ist derjenige, der vorangeht. Und auf der anderen Seite, die Erlösung aus all dieser Krise verspricht der Tech-Fortschritt, die KI, die Super-KI und ein Mann wie Elon Musk mit seinen Visionen. Da haben wir so diese beiden Pole, wie Sie darüber schreiben, vielleicht ohne das jetzt allzu breit auszuwalzen. Sie sagen aber, diese beiden Erlösungsmodelle praktisch oder Versprechen, die werden irgendwann gegeneinander prallen.
Ja. Nochmal kurz zu Trump. Also Trumps Erfolg, er verwandelt eine Verschämtheit, dieses Gefühl von Niedergang durch seine demonstrative Unverschämtheit wieder bei seinen Anhängern zumindest Stolz. Aber dieses Phänomen Trump hat nichts mit Demokratie, Diskurs, Hoheit oder Aufklärungsstandard zusammen, sondern das ist ein Rückfall in totemistische Stammeskulturen. Also er tritt sozusagen als Totemtier, als Elefant auf und in dem Maße, wo er trompetet, wo er trampelt, wo er sich wie der Elefant im Porzellankasten gebärdet, erreicht er zweierlei. Er demonstriert eine magische Kraftentfaltung, seht her, ich bin sozusagen das mächtige Tier. Andererseits schafft er bei seinen Anhängern fast ein Stammesdenken. Sie sehen nicht den Milliardär, sondern sie sehen den Menschen oder den Verwandten, der auch wie sie eine Elefantenseele hat. Und das Problem ist, desto mehr er trompetet und trampelt, desto glaubwürdiger wird er. Das heißt, wir haben eine Erlösungsrichtung, die dahin geht, können wir nicht wieder in alte Stammesseligkeiten, in archaische Stammesbünde, wo wir das Gefühl haben, wir sind mächtig und wir wachsen zusammen, eintreten. Das ist gar nicht so abwegig, weil wenn wir in die deutschen oder internationalen Kindergärten gucken, da gibt es dieses totemistische Denken, da gibt es die Bärengruppe, da gibt es die Löwengruppe, da gibt es die Elefantengruppe und alle Kinder haben das Gefühl, sie wären den Bären überlegen, weil sie in der Elefantengruppe sind. Im Fußball kämpfen ja auch die Geißböcke gegen die Fohlen. Also das ist der eine Pol. Eine Sehnsucht können wir nicht wieder in archaische Stammeswirklichkeiten eintauchen. Elon Musk und die ganze KI-Entwicklung, die macht ein komplett anderes Erlösungsfass auf. Hier geht es nicht um das Archaische, sondern um eine höhere Vernunft, um eine Metaeffizienz. Also die KI kann auf Knopfdruck all das in Windeseile bereitstellen und möglichst widerspruchsfrei, was sonst Monate dauern würde. Das heißt, da ist das Versprechen mit verbunden. Wir kommen in einen Effizienzbooster. Ich weise aber darauf hin, auch das ist ein Irrweg, weil die künstliche Intelligenz, die mitunter angebetet wird, hat nichts mit der seelischen Intelligenz zu tun. Unsere seelische Intelligenz begründet sich in unserer Schicksalsgebundenheit, in unserer Leiblichkeit, in unserer inneren Widersprüchlichkeit. Mit anderen Worten, die künstliche Intelligenz, die hat kein Sodbrennen, die hat keinen Liebeskummer und die hat keine Albträume. Aber das ist so der Stoff, aus dem letztendlich unsere Wirklichkeit ist. Wir müssen diese Widersprüchlichkeit, unsere Leiblichkeit, diese Schicksalshaftigkeit, wenn wir die annehmen, dann verstehen wir uns ganz anders und daraus erwächst dann Literatur, daraus erwächst Kunst. Und von daher sehe ich weder sozusagen die Erlösung in dem archaischen Totemismus, wie er in Amerikas Trump exerziert wird, noch in den Masken Erlösungsfantasien à la Musk, weil wir brauchen, nochmal Bremer Stadtmusikanten, ein Leben, was wirklich diese irdischen Qualitäten annimmt und was auf Basis dieser irdischen Qualitäten bereit ist, den anderen als Ergänzung auch zu akzeptieren.
Das heißt also auch mal eine ganz klare Handlungsanweisung, um das zusammenzufassen: Lesen Sie mehr Literatur und googeln Sie weniger. KI wäre vielleicht so ein Punkt, der,
das kann man so sagen,
Stefan Grünewald an der Stelle auch anbringt. Und da haben wir gleich zwei Rückmeldungen. Einmal zu den Bremer Stadtmusikanten von einem Hörer oder Hörerin. Danke für diese großartige Interpretation der Bremer Stadtmusikanten. Das macht Mut. Das geben wir gerne weiter. Und die Frage von Georg Karlert an der Stelle noch. Welchen Ruck bzw. Doppelwumms empfehlen Sie derzeit der deutschen Regierungskoalition?
Also klare Empfehlung ist es, gestaute Bewegungsenergie zu kanalisieren. Das heißt, in dem ersten Schritt den Verdrängungsvorhang wegzuziehen. Nicht auf Halten zu spielen, sondern Probleme ganz klar zu benennen und daraus Handlungsdirektiven zu entwickeln. Und ich hatte ja als Beispiel die Energiekrise. Wenn jetzt Handlungsdirektiven ausgerufen werden, dann ist dreierlei wichtig. Erstens die Frage, was kann der andere leisten? Wie kann er sozusagen bei der Umsetzung dieses wegweisenden Projekts, wie kann er da einen Beitrag leisten? Wie kann er Selbstwirksamkeit erfahren? Ein zweiter Aspekt ist ganz, ganz wichtig. Es muss gerecht zugehen. Es darf an keiner Stelle das Gefühl entstehen, diese Veränderung wird allein auf meinem Rücken ausgetragen. Und das dritte ist, das, was passiert, muss immer mit einem klaren und sinnvollen Ziel verbunden sein. Und wenn ich mir die aktuelle Gemengelage ansehe, sehe ich vor allen Dingen drei oder vier Felder, wo großer Handlungsbedarf ist. Das erste Feld, was alles umgrenzt, ist so das Gefühl der Sicherheit. Das klang in der Stadtbilddebatte an. Da geht es gar nicht primär darum, dass Menschen aus fremden Ländern das Stadtbild bestimmen, sondern dass man das Gefühl hat, im Stadtbild ist einiges verödet, verwahrlost, es gibt No-Go-Areas. Ne? Man sieht immer die gleichen Ketten und an der Stelle fühlt man sich auf einmal fremd und unsicher. Das heißt, es ist wichtig auch ins Stadtbild, in den städtischen Innenraum zu investieren, weil hier entstehen idealiter wieder Begegnungsräume, wo die Gesellschaft ins Gespräch kommt. Ein zweites Thema ist bezahlbarer Wohnraum, gerade in den Städten. Das treibt nicht nur die jungen Leute rum. Wenn man sich Wohnungen nicht mehr leisten kann, dann fühlt man sich auch sozusagen vertrieben in der eigenen Heimat. Ein großes Thema ist die marode Infrastruktur. Wie kommen wir aus der Alltagssabotage, die damit verbunden ist, raus, wenn nichts im Umfeld mehr funktioniert? Und das vierte Thema, das die Politik klar bespielen muss, ist die Daseinsvorsorge. Da haben wir eben schon drüber geredet. Das ist Rente, das ist Pflege, das ist das Gesundheitssystem. Ich glaube, wenn wir bereit sind, kraftvoll uns der Zukunft zu stellen, brauchen wir auch da eine Absicherung, dass wir im Alter gepflegt werden oder dass es in dem Gesundheitssystem Kräfte gibt, die uns auffangen, wenn wir mal straucheln.
Sagt Stefan Grünewald, kurz vor Ende dieser Sendung, Fragen an den Autor. Wir Krisenakrobaten ist heute unser Thema. Noch eine Anmerkung ganz aktuell, auch von Martin Rees nochmal. Er sagt, ein Thema ist ja auch die Frage, die Auseinandersetzung, die Debatte, wie tickt Deutschland in der Frage des Wehrdienstes? Wer soll dienen und wie lange? Welche Einstellungen der Betroffenen gibt es da zur Freiwilligkeit und so? Ganz aktuell diskutiert. Das wollen wir jetzt nicht mal ganz groß diskutieren, Herr Grünewald, aber das ist ja auch so eine Frage, die nochmal, wie ich finde, zeigt, was Sie gerade so zusammenfassend gesagt haben. Man soll sich, weil es ein Widerstandserlebnisthema ist, so würde ich es mal formulieren, ja, da ist ein Widerstand, da müssen wir uns mit auseinandersetzen. Wie gehen wir damit um? Und ich finde einen Punkt ganz besonders, vielleicht können Sie das nochmal mit einbauen, diese entwaffnende Offenheit und auch einen Resonanzraum zu schaffen im Gespräch. Vielleicht können Sie das mit dem Wehrdienst und der Frage nach dem Dienen zusammenpacken.
Genau, also ich bin ein Verfechter des sozialen Pflichtjahres. Parallel kann natürlich auch ein Wehrdienst alternativ laufen, weil es die gerade junge Menschen noch mal aus ihren Milieus rausholt. Mit 9 Jahren sind die in einer bestimmten Schulrichtung und dann unter seinesgleichen. Und das ist ja ein Gedanke, der früher bei den Lehr- und Wanderjahren da war. Wir überschreiten unseren engen Horizont, wir tauchen in andere Wirklichkeiten ein, lernen wildfremde Leute kennen und machen die beglückende Erfahrung, dass wir mit denen was bewegen können. Egal ob beim Bund oder sozusagen in anderen wichtigen Feldern, wo man eher gesundheitlich oder in der Pflege oder wo auch immer unterwegs ist. Ich glaube, das wäre ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Ich würde das nicht verbindlich machen für die ältere Generation, weil da ganz andere biografische Verpflichtungen sind. Plädiere aber dafür ein Ehrenamt, weil das schreibe ich auch im Buch. Ehrenamt führt häufig zu einer größeren Lebenszufriedenheit, wenn man die Erfahrung macht, dass man die Schicksalsuntiefen gemeinsam meistern kann.
Und das will ich am Ende noch hinzufügen, Sie schreiben auch, Haltung haben und Humor bewahren. Das sind auch noch zwei ganz wichtige Punkte.
Ja.
Sagt Stefan Grünewald. Wir haben jede Menge Fragen beantwortet. Danke Ihnen ganz herzlich dazu und dafür mit Stefan Grünewald hier bei Fragen in den Auto heute bei SR Kultur. Ihnen alles Gute, Herr Grünewald.
Danke, Herr Marmit. Danke an die Hörer.
Wir Krisenakrobaten von Stefan Grünewald, Psychogramm einer verunsicherten Gesellschaft. So hieß das Buch, das wir heute hier hatten. Im Kiepenheuer und Witsch Verlag erschienen 251 Seiten für 24 €. Und je ein Exemplar geht an Christel André aus Schwalbach, Maria Schorba de Sono und Hildrud Hausner. Die haben wir heute aus unserem beteiligten Lostopf rausgezogen. Ihnen viel Spaß mit dem Buch und allen anderen natürlich auch wenn Ihre Frage jetzt vielleicht nicht direkt beantwortet worden ist. Danke, dass Sie mitgemacht haben. Ist schließlich ja auch Ihre Sendung, also auch Ihre Fragen. Gerne auch nächsten Sonntag, dann geht es mit der Autorin Susanne Wosnitzka zu dem Buch Fortissima. Es geht dabei um Hildegard von Bingen, deren umfassende Erkenntnisse Musik, Medizin, Theologie, Ethik ein Erbe hinterlassen haben, das bis heute reicht. Welche Bedeutung hat sie vor allen Dingen auch als Komponistin und Musikerin? Ein besonderer Blick auf weibliche Musikgeschichte ist damit auch verbunden. Nächste Woche Susanne Wosnitzka. Und sie haben wir mit Hildegard von Bingen aus einem weiteren guten Grund, denn am kommenden Freitag wird es ein ganz besonderes Konzert der Deutschen Radiophilharmonie geben. Das heißt Hildegard, ein Oratorium rund um das Werk der Hildegard von Bingen. Unser Kollege Roland Kunz hat dieses Oratorium komponiert und aufgeführt wird es am Freitag um 20 Uhr in der St. Josef-Kirche in St. Ingbert. Das Oratorium zusammen mit der Deutschen Radiophilharmonie Hildegard, rund um Hildegard von Bingen, am Freitag 20 Uhr die Aufführung in der St. Josef-Kirche in St. Ingbert. Wir übertragen auch live hier auf SR Kultur am Freitagabend und am Sonntag dann, wie gesagt, in Fragen an die Autorin Susanne Wosnitzka. Dann ebenfalls alles rund um Hildegard von Bingen und ihr Werk. Ihre Fragen gerne können Sie schon mal vorab schicken, wenn Sie mögen, unter die 0681 65 100. Das ist die Nummer, wo Sie eine WhatsApp schicken können mit Ihrer Frage oder Fragen an den autor@sr.de eben per Mail vorab. Freuen wir uns, bauen wir dann gerne ein. Oder Sie rufen einfach an live in der Sendung nächsten Sonntag 9 Uhr und 4. Alle Informationen und Links zu beiden Themen, also Konzert und Sendung, auf srkultur.de. Schönen Sonntag. Tschüss, sagt Jochen Marmitt.
Wenn Sie keine Ausgabe verpassen möchten, dann abonnieren Sie uns doch in der ARD Audiothek. Dort warten viele weitere Folgen auf Sie. Informationen über unsere künftigen Themen auch auf srkultur.de. Und jetzt haben wir noch einen ARD Audiothek Podcast-Tipp.
Es gibt diese Entscheidungen, die unser Leben nachhaltig prägen.
Privatreisen nach dem Ausland können ohne Vorliegen von Voraussetzungen, Reiseanlässe und Verwandtschaftsverhältnisse beantragt werden.
Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
Zum allerersten Mal ist es so, dass alle Länder sich verpflichtet haben, dem Klimawandel entgegenzutreten.
Um unsere politische Gegenwart zu verstehen, hilft es, immer mal wieder zu den Ursprüngen zurückzukehren.
Und genau das machen wir in unserem neuen Podcast Die Entscheidung.
Hallo, wir sind Christine Auerbach
und Jasmin Brock. Zusammen mit Experten und Expertinnen und Leuten, die wirklich dabei waren, analysieren wir politische Ereignisse und klären, welche Folgen sie bis heute für uns haben.
Wir lassen die Entscheidungen lebendig werden. Was ist passiert und warum? Und wir diskutieren. Was haben sie mit unserer Gesellschaft gemacht?
Wenn ihr also wissen wollt, wo die Wurzeln für unsere Gegenwart liegen und woher das alles kommt, seid ihr bei uns richtig.
Die Entscheidung startet immer am Monatsanfang mit einem neuen Thema. In der ARD Audiothek. Und überall, wo es Podcasts gibt.